Auch von meiner Seite nochmal einen schönen guten Morgen an euch alle. Ich freue mich, dass wir im Römerbrief weitermachen dürfen heute Morgen. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, in der Hoffnung, dass das gerade da ist. Und macht ihr mir den Bildschirm hin? Perfekt, da ist es. Sehr gut. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, eigentlich ein unspektakuläres Bild. Ja, wir sehen hier einen leicht geöffneten Vorhang. Und wir kriegen nur so einen kleinen Ausschnitt zu sehen, was dahinter alles liegt. Wenn es eine Bühne wäre, dann würden wir sagen, wir kriegen einen kleinen Einblick hinter die Kulissen. Und ich weiß nicht, ob ihr eher so neugierige Typen seid, der es kaum aushält, wenn so ein Vorhang nur so ein Stück geöffnet ist und ihr sagt, boah, ich muss das alles unbedingt sehen und es wurmt mich total, wenn ich es nicht sehe. Oder ob ihr einfach so ein Typ seid, der sich denkt, naja, das ist halt so, kann ich halt nicht sehen, kann ich es auch nicht ändern, okay, ist in Ordnung für mich. Ja. Auf jeden Fall ist auf dem Bild ganz klar für uns, dass wir nur so einen kleinen Ausschnitt sehen und bei weitem nicht alles, was es dort zu sehen gäbe. Erst wenn der Vorhang ganz geöffnet wäre, ganz weg wäre, dann würden wir alle gesamten Details sehen und würden vor allem auch die Details im Gesamten sehen und besser verstehen, wie zum Beispiel diese Sträucher und diese Äste, die wir hier leicht sehen, wie das einzuordnen ist und wie es ins Gesamtbild passen würde. Und solange wir nur so einen kleinen Einblick haben, können wir mit unserer begrenzten Sichtweise uns das versuchen auszumalen, uns vorzustellen, zu spekulieren, was da so alles sein könnte. Aber wir können es nicht wirklich alles verstehen, was dahinter liegt. Nun habe ich dieses Bild mitgebracht, weil ich glaube, dass es ganz gut illustriert, wie es uns in manchen Dingen geht, die Gott uns in der Bibel zeigt. Da gibt es ja immer wieder Dinge, wo Gott uns in seinem Wort manches zeigt und wissen lässt, wo er uns so einen kleinen Blick hinter die Kulissen gibt, aber bei weitem nicht alles, was man wissen könnte und sehen könnte. Also so gibt er uns zum Beispiel einen kleinen Einblick manchmal in die Welt der Engel und der bösen Mächte, aber wir wissen ganz vieles darüber nicht und können das auch nicht wirklich letztendlich erfassen. Oder er gibt uns einen kleinen Blick in die Zukunft und so manche Geschehnisse, die auf diese Welt noch zukommen, aber wir sehen bei weitem nicht genau, wie das alles stattfinden wird, wie das alles genau passieren wird. Und gerade so ein kleiner Blick hinter die Kulissen, der bewirkt bei manchem ja den Drang, dass er sagt, ich muss das alles verstehen. Ja, und es gibt ganz viel Raum für Spekulationen. Und wir mögen da ein bisschen unterschiedlich sein, vom Typen her, wenn es darum geht, ob ich alles verstehen und alles wissen und vor allem alles in meiner logischen Welt erklären muss. Oder ob ich da stehen bleiben kann, zu sagen, okay, ich sehe nicht alles. Ja, ich sehe nicht alles, was es zu sehen gäbe. Und dadurch kann ich auch das erstmal einfach so stehen lassen, auch wenn ich vielleicht manches nicht verstehe. Und ein so ein Thema, und das ist unsere Hinführung von heute Morgen, wo Gott uns einen kleinen Blick hinter die Kulissen gibt, aber bei weitem nicht alles zu erkennen gibt, was es zu erkennen gäbe, ist das Thema seines souveränen Handelns. Und gerade wenn es um sein souveränes Handeln in unserem Leben und in unserer Errettung geht, dann sprengt das, wenn wir da mehr drüber nachdenken, förmlich unser Verstehensvermögen. Nun ist Gottes souveränes Handeln für uns insgesamt schon nicht wirklich zu verstehen. Aber es sprengt besonders da unseren Denkrahmen, wo auf einmal Aussagen in der Bibel erscheinen, wo er Dinge in seinem Wort sagt, die sich scheinbar widersprechen mit anderen Dingen, die er in seinem Wort sagt. Und so ist gerade eine zentrale Frage, die uns bei diesem Thema von Gottes souveränem Handeln umtreibt, wenn es um die Errettung geht, ja, wie passt denn Auserwählung und Vorherbestimmung zusammen mit der Verantwortlichkeit des Menschen? So eine Frage, die treibt ganz viele um und ihr merkt an dieser Stelle schon, wir haben heute Morgen ein ganz heißes Eisen, was wir anfassen. Ein herausforderndes, ein Thema, was in der Kirchengeschichte für viel Aufsehen gesorgt hat, ein Thema, was leider unter Christen auch zu viel Entzweiung geführt hat sogar und ein Thema, das so mancher in verschiedener Hinsicht zu persönlicher Unruhe getrieben hat schon. Und ich weiß, das ist für manch einen ein sehr emotionales Thema, aber ich glaube, Gott gibt uns hier einen kleinen Einblick hinter die Kulissen, aber er tut das nicht, um uns in Diskussion und Unruhe zu versetzen, sondern eigentlich genau ins Gegenteil. Und so lautet unser Thema von heute Morgen, Ruhe in Gottes Souveränität. Wir schauen uns heute Morgen nur drei Verse an, die haben es aber in sich und ich will uns diese Verse aus Römer 8, Vers 28 bis 30, worum es heute Morgen gehen soll, einmal lesen. Da heißt es in Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen, und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Drei Verse, die es in sich haben, und ich will vorab gleich sagen, dass ich mit Sicherheit heute nicht alles sagen kann, was zu dieser ganzen Thematik gehört, und mit Sicherheit auch nicht alle Fragen klären kann, kann ich sowieso nicht, aber auch heute Morgen nicht, zu dem Thema, was Gottes souveränes Handeln betrifft. Ja, aber ich hoffe, dass wenn wir heute Morgen diese Verse anschauen, dass es ein Stück mehr dazu beiträgt, dass wir sagen können, okay, ich kann nicht alles verstehen, ich muss auch nicht alles verstehen, aber ich kann Ruhe in dem finden, der das alles durchleuchtet, der das alles versteht, der das alles in seiner Hand hält. Und das ist Gott selbst, um es im Bild nochmal auszudrücken, der das gesamte Bühnenbild hinter den Kulissen nicht nur kennt, sondern auch gestaltet. Okay, und ich hoffe, dass wir da heute Morgen ein Stück mehr eine Ruhe drin finden können, ohne den Anspruch zu haben, alles verstehen zu müssen. Wir schauen uns diesen Text heute Morgen zum Thema in Ruhe, Ruhe in Gottes Souveränität in drei Schritten an. Die ersten zwei sind deutlich ausführlicher, der dritte ist weniger lang, und ihr müsst heute Morgen Geduld mit mir haben. Also wenn ihr anderer Meinung seid, auch wenn ihr mitverfolgt, so, ja, das wird heute Morgen wahrscheinlich herausfordernd, auch gedanklich teilweise herausfordernd. Aber habt da Geduld mit mir, und wir brauchen wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Zeit. Aber ich gebe mir Mühe, dass das einigermaßen erfassbar ist. Unser erster Punkt heute Morgen, über den wir nachdenken wollen, heißt Ruhe in Gottes souveräner Führung. Und es geht um Vers 28 und 29 in dieser Kombination. In Römer 8, Vers 28 haben wir wohl einen sehr bekannten und auch einen sehr trostreichen Vers. Auf der anderen Seite aber auch einen, der ganz viel missbräuchlich verwendet wurde und Menschen in Glaubenskrisen gestürzt hat. Da heißt es in Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Diesen Vers, recht bekannt, den betten wir jetzt mal nochmal in den Textzusammenhang ein, in dem er steht. Und wir erinnern uns daran zurück, wie wir das letzte Woche gehört haben, in Vers 18, wo dieser Abschnitt so beginnt eigentlich. Da hieß es in Römer 8, Vers 18, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Und hier haben wir diesen Eingangsvers gehabt zu dem Abschnitt dann, den wir letzte Woche betrachtet haben. Und wir sehen hier diese Gegenüberstellung von den Leiden der jetzigen Zeiten auf der anderen Seite der zukünftigen Herrlichkeit, also das Hier und Jetzt, und auf der anderen Seite das, was kommt. Und genau diese zwei Perspektiven vom Hier und Jetzt und dann, was kommt, die ziehen sich durch den weiteren Text von letzter Woche, wie wir gesehen haben, durch. Und dazu gehören dann gerade in Bezug auf das Hier und Jetzt, im Text von letzter Woche, der unmittelbar davor steht, so Begriffe wie Seufzen, Warten und Hoffen. Das waren so Schlüsselwörter in dem Text von letzter Woche, in dem vorangehenden Text. Ja? Und das sind alles Worte, die davon zeugen, dass unser Leben nicht immer rosig aussieht, sondern ganz im Gegenteil uns vieles abverlangt und uns manchmal in Verzweiflung bringen kann. Allerdings, das haben wir letzte Woche auch gesehen, Vers 26 und 27, haben wir gesehen, dass Gott seine Kinder nicht allein im Regen stehen lässt, sondern dass sich der Geist unserer Schwachheit annimmt. Da haben wir gelesen in Vers 26 dann, ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichsten Seufzern. Ein sehr ermutigender Zuspruch, denn wir sehen, Gott sieht deine und meine Schwachheit, er nimmt sich unserer Schwachheit an, unseres Seufzens, und er gibt uns einen Beistand, seinen Geist, der mit uns seufzt und der auch für uns vor Gott seufzt. Und dabei ist unsere Überforderung mit Lebenssituationen in Vers 26 so deutlich ausgedrückt mit diesen Worten, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Und oft fehlen uns die Worte und auch die Gedanken inmitten von den Herausforderungen unseres Lebens, wo wir den Willen Gottes nicht so richtig kennen und erfassen können. Und wir wissen manchmal nicht mal, was wir beten sollen. Und das hat teilweise damit zu tun, dass wir keinen Blick hinter die Kulissen haben. Aber der Geist, der hat diesen Blick. Der weiß, was nötig ist, und er verwendet sich für uns. Und genau diese Gewissheit, dass der Geist sowohl uns durch und durch kennt, aber auch die wunderbaren Pläne Gottes durch und durch kennt, das verschafft uns eine andere Gewissheit. Und deshalb diese Vorrede, weil in Vers 28 kommt dann wieder dieses Wort Wissen. Vers 26, wir wissen nicht, was wir bitten sollen. Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und während wir selbst mit uns und unseren Lebensumständen gänzlich überfordert sein mögen, so gibt es doch inmitten von dem ganzen unruhigen Chaos unseres Lebens eine wunderbare Gewissheit, nämlich die Tatsache, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Mit dieser Beschreibung, denen, die Gott lieben, sind hier Kinder Gottes gemeint. Ja, und es ist so in Anlehnung an das Ende von Vers 27, da ist die Rede, dass der Geist sich für die Heiligen verwendet. Und die Heiligen im biblischen Sprachgebrauch sind Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, die sich vor Gott als sündige Menschen bekannt haben, die verstanden haben, ich brauche Vergebung. Ich glaube, dass Jesus für meine Sünde am Kreuz vor 2000 Jahren gestorben ist. Und jeder, der Jesus Christus als seinen persönlichen Herrn und Retter angenommen hat, den sieht Gott nun in Christus als heilig und er beschreibt ihn sogar als heilig. Und wenn das bislang bei dir noch nicht geschehen ist, das müssen wir an dieser Stelle sagen, dann sollte die Grundsatzfrage für dich heute Morgen eher sein, wer ist Jesus Christus eigentlich und wie stehe ich zu ihm? Weil er ruft Menschen bis heute auf, umzukehren, an ihn zu glauben, ihm nachzufolgen. Und nur wer ihn annimmt und ganz bewusst sein Leben ihm unterstellt, der wird zum Kind Gottes. Und an Kinder Gottes ist das geschrieben, was hier steht. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das zu klären, weil diese Verse, was hier steht, das ist nur etwas, was Kinder Gottes beanspruchen können, aber wir nicht einfach auf jeden Menschen münzen können, wie wir das vielleicht manchmal versehentlich tun. Und zu diesem Zuspruch, den Gott uns hier gibt, für mich als Kind Gottes, gilt hier, dass alle Dinge zum Guten mitwirken. Die zentrale Frage, die sich hier stellt, ist natürlich, was ist das Gute, wovon hier die Rede ist. Ja? Und es gibt in dieser Hinsicht manche Missverständnisse, wo Leute behaupten, dass damit Wohlstand und Gesundheit und Erfolg und Wohlergehen ausgedrückt wäre, so im Sinne von Gott will dein Bestes. Was bedeutet, dass du offensichtlich ein erfolgreiches, bequemes, schönes, wohlhabendes Leben hast? Und wenn jemand diesem Glaubensgrundsatz folgt und das dann aber nicht eintrifft, dann dürfen wir uns nicht darüber wundern, dass es ihn in eine tiefe Glaubenskrise stürzt, wie das bei manch einem geschehen ist. Das heißt, das, was du und ich mit diesem Guten verbinden, was hier steht, ist sehr entscheidend dafür, wie du alle Geschehnisse deines Lebens interpretierst. Was aber ist das Gute in diesem Zusammenhang, wovon hier die Rede ist? Dazu gibt uns Vers 29 mehr Aufschluss. Und das lesen wir nochmal zusammen, die beiden. Vers 28 und 29 heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Der Schlüssel, um das Gute in Vers 28 klarer definieren zu können, liegt in der Aussage in Vers 29, wozu Gott uns als seine Kinder vorherbestimmt hat. Nämlich, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Um es mit einem Wort auszudrücken, das Gute, wovon hier die Rede ist, ist Christusähnlichkeit. Jesus ähnlicher zu werden, ist das Beste, was einem Menschen überhaupt passieren kann. Und gemeint ist an dieser Stelle nicht, dass wir Jesus ähnlicher werden in seinen Fähigkeiten als Gott, sondern in seinem Charakter und in seiner Wesensart, wie er Gott wiedergespiegelt hat. Interessanterweise ist an dieser Stelle hier für das Wort Bild, also in Römer 8, Vers 28, für das Wort Bild ist das gleiche griechische Wort verwendet wie in 1. Mose 1, Vers 26 und 27 in der Übersetzung vom Alten Testament im Griechischen. Und an dieser Stelle, aus dieser Stelle, aus 1. Mose 1, Vers 26 und 27, leiten wir die Ebenbildlichkeit des Menschen ab. Ja, die Ebenbildlichkeit, die Gott uns Menschen einst gegeben hatte. Und dort stehen im Hebräischen eigentlich, in 1. Mose 1, Vers 26 und 27, zwei Worte, woraus wir die Ebenbildlichkeit ableiten. Und das hebräische Wort, was dort verwendet ist, 1. Mose 1, 26 und 27, bedeutet auch so viel wie Repräsentant. Und es wurde dafür verwendet, zum Beispiel, dass ein Herrscher eine Statue irgendwo hingestellt hat, einen Repräsentanten, der ihn dort widerspiegeln sollte. Nun sind wir als Menschen nicht als Statuen geschaffen, sondern als lebendige Menschen. Wir sollen nicht irgendwo dumm rumstehen und stumm rumstehen, sondern das ist der ursprüngliche Sinn und Zweck des Menschen, dass er Gott in seinem Charakter und seiner Wesensart auf der Erde repräsentieren und widerspiegeln soll. So, das war unsere Grundbestimmung. Und wir wissen, dass diese Bestimmung nicht lange angehalten hat, dass der Mensch in Sünde gefallen ist und Gott in seiner Herrlichkeit nicht mehr repräsentiert hat und statt ihn zu repräsentieren, vielmehr zum Selbstdarsteller geworden ist und andere Dinge angebetet hat als Gott. Nun können wir damit nicht sagen, dass die Bestimmung des Menschen damit ganz weg war, aber zumindest erfüllte er sie nicht mal mehr im Ansatz. Die Bestimmung ist bis heute immer noch die gleiche, weil Gott uns so geschaffen hat. Aber wir erfüllen es nicht mehr. Und es reichte nicht, dass Gott den Menschen zwischendurch dann mal daran erinnert hat, wozu er eigentlich geschaffen ist, für welchen Sinn und für wen. Ja, das hat Gott ja immer wieder getan im Alten Testament, dass er gesagt hat, ihr seid für mich geschaffen. Aber das war nicht genügend. Es brauchte einen ganz neuen Menschen, der diese Bestimmung nicht nur rein äußerlich lebt, ja, und nicht nur irgendwie sich daran versucht zu halten, sondern der von innen heraus eine ganz andere Wesensart hat, ein ganz anderes Wesen hat. Und deshalb kam Jesus als der perfekte, sündlose Repräsentant Gottes auf diese Erde, um uns sündige Menschen zu erlösen, aber uns auch zum Vorbild zu werden, dass wir in sein Bild hineinwachsen. Jetzt beschreibt die Bibel es so, dass jeder Mensch, der zum Glauben an Jesus kommt, dann in Christus ist. Und das bedeutet mitunter, dass wir von Gott angesehen werden, wie er Christus ansieht. In diesem perfekten, sündlosen Ebenbild, das Jesus selbst dargestellt hat. Ja, so sieht Gott uns an. Und auf der anderen Seite, und das haben wir zu Genüge gesehen im Römerbrief, haben wir noch diesen sterblichen Leib, in dem die Sünde noch ihr Unwesen treibt. Und wir sind ihm noch nicht ganz gleichförmig mit Seele und Leib, sondern das steht noch aus. Und das haben wir letzte Woche in dem Text auch so deutlich gesehen. Die Bibel macht uns das deutlich, dass das kommen wird. Wir werden ihm gleich sein, heißt es in 1. Johannes 3, Vers 2, wenn wir eines Tages bei Gott sind. Und darüber hinaus spricht die Bibel, gerade was uns Christen betrifft, auch immer noch von einer anderen Perspektive für das Hier und Jetzt. Eine Perspektive eines Prozesses, in dem wir dem Bild Jesu immer ähnlicher werden. Und ihr seht diese Stelle schon in Kolosser 3, Vers 9 und 10, wo es heißt, belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Das ist der Prozess der Erneuerung, in dem wir uns befinden, als Christen in das Bild Jesu immer mehr hineinzuwachsen, in unserem alltäglichen Hier und Heute. Allerdings ist dieser Prozess leichter gesagt als getan. Zum einen dauert er bis zu unserem Lebensende und dadurch ist es ein sehr langwieriger Prozess. Zum anderen sitzt das alte Denken, alte Reden, alte Handeln so tief, dass Gott nicht selten harte und schmerzhafte Therapien mit uns durchgehen muss, um das herauszukriegen. Und nun kehren wir zurück zu Römer 8, Vers 28 und fragen uns, was gebraucht Gott, um diese Christusähnlichkeit in unserem Leben wachsen zu lassen? Vers 28 sagt uns alle Dinge. Was sind alle Dinge? Ganz einfach, alle Dinge. Ja, zumindest einfach ausgedrückt, schwer zu verstehen. Ja, es gibt dabei keine Grenzen. Und darunter fällt offensichtlich Gutes, wie auch offensichtlich Schlechtes. Momente der Freude und Zeiten des Leidens. Überfluss und Not. Und selbst Böses und Schlimmes, was Gott zuwider ist und was er verabscheut, gebraucht Gott genau, um das in unserem Leben hervorzubringen. Nun fällt es uns vermeintlich leicht, das anzunehmen, dass alle Dinge mir zum Guten mitwirken, wenn es mir gut geht. Ja, und wenn ich vielleicht sogar das Gute in meinem Leben sehe. Aber wir fangen an zu hadern mit diesem Vers, wenn mich Dinge überkommen, wie lang anhaltende Krankheit oder innerliche Nöte oder Sorgen oder schlimme Verluste oder tiefe Trauer oder unerfüllte Wünsche und Bedürfnisse oder herbe Schicksalsschläge. All diese Dinge. Ja. Wenn unsere Lebenssituation uns was anderes predigt, als das, was da steht, dann wird schwierig. Dann wird schwierig, das zu glauben, dass Gott zum einen alles unter Kontrolle hat, zum anderen das benutzt, um sogar das zum Guten zu verwenden, um mich Christus ähnlicher zu machen. Und so könnten wir heute Morgen hier durch die Reihen gehen und wir würden auf Geschwister treffen, die körperliche Herausforderung zu tragen haben. Und Geschwister, die sich sehnlichst einen Partner wünschen und unter Einsamkeit leiden. Und andere, die einen geliebten Menschen frühzeitig verloren haben und sich mit der Frage nach dem Warum plagen. Und Geschwister, die in Familien- oder Arbeitssituationen sind, die einfach nur noch düster aussehen und so weiter und so fort. Die Leiden der jetzigen Zeit, wovon Paulus im Zusammenhang mit Römer 8, Vers 18 gesprochen hat, die haben eine große Bandbreite und die verlangen uns so viel ab. Und dabei bringt es nichts, unser Leid mit dem Leid eines anderen zu vergleichen. Ne? Manchmal tun wir das vielleicht, aber was mir schwerfallen mag, das muss dem anderen gar nicht schwerfallen und andersrum genauso. Und gerade wenn es hart auf hart kommt, dann ist es doch so schwer zu sagen, ich weiß, dass mir, der ich Gott liebe, alle Dinge zum Guten mitwirken. Oder? Das ist doch so schwer. Ne? Na klar wissen wir das theoretisch, dass das ja so da steht. Aber dann von Herzen zu sagen, ich weiß, und darin Ruhe zu finden, sagen zu können, ja, ich weiß, dass es mir zum Guten mitwirkt. Vielleicht das sogar auszusprechen, das ist super schwer. Stellen wir uns das vor. Ne? Ich weiß, dass es mir zum Guten mitwirkt, obwohl ich keine Heilung erlebe. Ja, ich weiß, dass es mir zum Guten mitwirkt, obwohl ich möglicherweise mein Leben lang allein bleiben werde. Obwohl ich den oder die Person so schmerzlich vermisse. Obwohl meine Kinder ihren Weg ohne Jesus gehen. Obwohl mich ein Mensch so bitterböse enttäuscht und verletzt hat. Aber ich weiß, dass mir das zum Guten mitwirkt. Das ist so schwer. Und je härter das Leben, umso schwerer sich an diese Wahrheit aus Römer 8, Vers 28 zu klammern. Aber ist das deshalb nur ein billiges Trostpflaster mit Placebo-Effekt? Oder ist das wirklich wahr? Ich glaube, es ist wahr. Ich bin überzeugt davon, dass es wirklich alle Dinge sind, die uns zum Guten mitwirken. Oder man könnte ja auch übersetzen, mitarbeiten oder uns dazu verhelfen sollen. Was das Ganze für uns so schwierig macht, ist, dass Wachstum in Christusähnlichkeit nicht messbar ist. Und auch nicht so richtig zu sehen ist oder zumindest nicht offensichtlich so leicht messbar ist. Und ich glaube, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Gedanke, wir verwechseln Christusähnlichkeit manchmal damit, dass wir anderweitige Verknüpfungen herstellen mit unseren Lebenssituationen. Ich nenne mal so zwei Beispiele. Ja? Also es kann sein, dass ich sage, ja, ich verstehe so im Nachhinein, ich hatte diese Krankheit, damit ich mit der Person im Krankenhaus auf dem Zimmer liege, damit ich ihr vom Evangelium erzählen kann. Und das kann gut sein. Ja, und das ist schön, wenn das passiert ist. Oder wir können sagen, ja, ich hatte diese schwere Phase in meinem erlebt, ja, damit ich jemand anders dann später besser helfen kann. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott diese Dinge auch gebraucht, um uns in unseren Dienst für andere auch einzusetzen. Und wir sehen vielleicht manchmal im Nachhinein so einen offensichtlichen Sinn in den Dingen, die geschehen sind, und die ermutigen uns. Und das ist gut und das ist schön. Aber das ist nicht eins zu eins gleichzusetzen mit der Christusähnlichkeit, worum es hier geht. Weil die Frage ist ja, was ist, wenn diese nachträglichen Erklärungen ausbleiben? Und wenn offensichtlich alles so wirkt, als würde daraus überhaupt nichts Gutes erwachsen. Ne? Was ist am Ende, wenn daraus sogar für mich zumindest augenscheinlich mehr Schaden erwächst, als das Frucht zu sehen ist? Was ist denn, wenn ich für meinen Dienst, für den Herrn viel mehr behindert und außer Gefecht gesetzt werde, als dass ich ein brauchbareres Werkzeug werde in Gottes Hand? Ein bisschen weiter zugespitzt, die Frage, reicht es mir, in Anführungsstrichen, nur Christusähnlicher zu werden? Kann ich darin Ruhe finden, dass Gott mich einfach nur mehr Geduld lehrt, so wie Jesus sie hatte? Oder Treue und Gottvertrauen nach dem Vorbild Jesu, auch wenn sich nichts ändert? Ist es für mich in Ordnung, wenn Gott durch schwere Dinge in meinem Leben die Liebe zu seinen Gaben zerplatzen lässt, um eine reinere und unabhängigere Liebe zu ihm zu fördern? Und was ist, wenn Gott mich so gebrauchen will, dass ich einfach nur noch dafür da sein soll, zu demonstrieren, dass der Friede des Christus mein Herz regiert, obwohl sonst noch kaum noch was in meinem Leben fähig bin? Ja, das sind ganz herausfordernde Fragen. In etwa solche Fragen kenne ich aus einer Zeit, ungefähr vor 2 Jahren, wo ich kognitiv sehr starke Probleme hatte. Und viele von euch wissen das, und es war für mich wahrscheinlich eine der schlimmsten Zeiten. Und auch von dem Gedankengang her, ich kann nicht mehr denken, so richtig. Und ich weiß nicht, was passiert, was daraus wird. Es ist so schwierig, es funktioniert nicht mehr. Und es kommt eine Angst, es kommt eine Ungewissheit, ob das wieder gehen wird. Und da, in so einer Situation, da galt es für mich, um 8 Vers 28 neu durchzubuchstabieren. Darauf mich zu besinnen, zu wissen, ich bin da, um Gott zu verherrlichen. Und das, was gerade passiert, das ist dafür da, dass es mich in Christus Ähnlichkeit wachsen lässt. Auch wenn dabei vielleicht was ganz anderes rauskommen könnte, als das, was ich mir vorstelle. Und ich habe Angst gehabt um meinen Dienst zum Beispiel. Kann sein, dass ich nie wieder hier gestanden hätte, so waren meine Gedanken. Ja. Und ich weiß nicht, was dich gerade umtreibt, welche Lebensumstände es sind, die dir zusetzen, welche Fragen dich quälen, aber ich will dich ermutigen, darauf zu vertrauen, dass das, was gerade in deinem Leben passiert, nicht vergebens ist, sondern Gott dadurch etwas Wunderschönes heranwachsen lassen will, nämlich, dass du Jesus ähnlicher wirst und dass du ihn mehr widerspiegeln darfst. Das ist ganz herausfordernd. Kannst du darauf vertrauen, auf Gottes souveräne Führung in deinem Leben und daran glauben, dass das gerade passiert? Das ist so schwer, ja? Weil wir leben nicht im Schauen, sondern im Glauben. Davon spricht die Bibel immer wieder. Und vielleicht lässt es sich manchmal in unserem Leben rückblickend erkennen, wie Christus Ähnlichkeit in uns gewachsen ist. Aber spätestens, wenn wir bei ihm sind, dann sind alle Fragen nach dem Warum, Wozu, Weshalb einfach in Luft ausgelöst und wir werden das vollkommene, vollständige Bild Christi in uns mit ihm bestaunen dürfen. Und das wird wunderbar sein. Und solange ist das Leben hier vielleicht vergleichbar mit einem noch nicht fertigen Stickbild. Und ich habe versucht, eines in der Vorbereitung zu finden. Ich weiß nicht, ob jemand noch eins hat, aber ich habe keins gefunden, so einfach. Aber das sind diese alten Stickbilder, ja, und man kann das vergleichen mit so einem Stickbild, wo die Fäden reingesponnen sind und aber noch nicht fertig ist. Und dann siehst du nur von hinten dieses Stickbild und denkst, okay, das macht für mich alles gar keinen Sinn. Ich sehe da irgendwelche losen Fäden, das ist auch irgendwie hässlich. Was soll das alles? So. Und während das so ist, stickt zeitgleich Gott in unserem Leben durch alle möglichen Dinge in unserem Leben, die wir nicht verstehen. Und wie so Fäden wahrnehmen, stickt er das Bild Jesu Christi in unserem Leben. Und das entsteht und wir werden es sehen. Ja, so kann man das vielleicht vergleichen. Lass dich heute Morgen ermutigen, an seiner souveränen Führung festzuhalten, in dem Wissen, auch wenn alles mühsam ist und auswegslos und schmerzhaft, so ist der Herr doch jetzt gerade dabei, mich in das wunderbare Bild Jesu Christi hinein zu verändern. Ich sehe es nicht, aber ich vertraue darauf, dass das passiert. Und dabei gibt es mindestens zwei Ermutigungen für uns, die uns bewusst sein sollten. Erstens, Gottes Geist ist unser Beistand, der uns hilft und der uns Kraft schenkt in unserer Schwachheit. Haben wir in Vers 26 und 27 gesehen. Und zweitens, und das ist ganz wichtig, Gott hat keine Freude an allen Dingen, sondern Gott hat Freude an der Frucht, die daraus entsteht. Ja, und das müssen wir klar sehen. Und im Vertrauen, diese Brille der souveränen Führung unseres liebevollen Vaters in unserem Leben aufzusetzen, genau das kann uns Ruhe verschaffen, auch wenn wir den Durchblick verlieren. Eine Ruhe, die wir sonst nicht finden. Und das ist die Brille, die Gott uns gibt als Kinder Gottes für die kleinen Alltagsdinge vermeintlich, Dinge, die einfach so passieren, die sollen zu unserem Guten mitwirken, aber auch die großen Dinge, großen Herausforderungen unseres Lebens, auch das soll da mit hineinwirken. Und wir können uns fragen, was kann mich sicher machen, dass Gott mich wirklich gut führen wird? Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt von heute Morgen. Der heißt Ruhe in Gottes souveräner Errettung. Und das geht um Vers 28, die zweite Hälfte und vor allem Vers 29. Am Ende von Vers 28 schon heißt es über die Christen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und das Wort für Vorsatz bedeutet so viel wie Plan oder Beschluss oder auch Absicht. Und der Begriff berufen, der hier steht, der begegnet uns dann wieder in Vers 30. Da wird er wieder aufgegriffen. Aber vor dem Berufen steht in Vers 29 nochmal, stehen zwei weitere Begriffe, die dem Berufen, dem konkreten Berufen Gottes vorangegangen sind. Und da heißt es dann in Vers 29, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Wir haben hier in Vers 29 und in Vers 30 mit dazu genommen eine Kette mit fünf Gliedern. Manche zählen auch vier, aber das ist eigentlich eine fünfgliedrige Kette. Man nennt sie auch die goldene Kette. Und diese fünf Glieder, die zusammengehören und aneinanderhängend sind, die heißen erstens vorher erkannt, zweitens vorher bestimmt, drittens berufen, viertens gerechtfertigt und fünftens verherrlicht. Das ist die Kette, die da aneinander ist. Und bei jedem Glied dieser Kette ist Gott der aktiv Handelnde, so ist das da sprachlich ausgedrückt. Und sie stehen alle in einer Zeitform, die ausdrückt, dass es eigentlich schon abgeschlossene Ereignisse sind. Nun sind die ersten beiden Glieder dieser Kette, vorher erkannt und vorher bestimmt, wahrscheinlich die, wo die meisten Diskussionen sich daran entfachen. Und jetzt wird es theologisch ein bisschen herausfordernd, spannend. Ja, ich hoffe, ihr könnt da mitgehen, weil mit diesen Begriffen ist die Frage der Prädestination verbunden, so nennt man das. Also die Frage nach der Auserwählung. Und wir schauen uns diese Worte, beziehungsweise vor allem das erste Wort, mal etwas genauer an, um das ein bisschen besser zu verstehen, was da eigentlich gemeint ist. Für das Wort vorher erkannt steht im Griechischen proegno und es kommt von proginosko. Das ist ein zusammengesetztes Wort, pro ist vor oder vorher und ginosko bedeutet so viel wie kennen, wissen, verstehen oder auch erfahren. Ja, so hat ein Bedeutungsspektrum. Nun kommt es daher, dass manche die Auffassung haben, weil es ja auch Wissen bedeuten kann einfach, dass sie sagen, Gott wusste einfach vorher, wer sich einst bekehren wird. Und dadurch, dass er das von jeher wusste, hat er, von denen er das wusste, die vorherbestimmt im Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Es steht außer Frage, dass Gott schon immer wusste, wer sich eines Tages bekehren würde und wer nicht. Ja? Gott ist allwissend, der weiß alles zu jeder Zeit so. Dadurch steht das außer Frage. Aber wenn man dieser Auffassung folgt, dass Gott das einfach, in Anführungsstrichen, nur vorher wusste, dann bedeutet das, dass Gott einfach vorab der passive Beobachter unseres Tuns gewesen wäre und das hätte er dann abhängig gemacht von seiner Vorherbestimmung. Benedikt Peters hat einen Artikel über diese Thematik geschrieben, über Auserwählung und Vorherbestimmung und er hat das ziemlich drastisch formuliert. Ich habe das mal als Zitat dabei. Er hat geschrieben, es ist ein Gott entehrender Gedanke, er sei der lediglich passive Beobachter unseres Tuns, der nicht mehr könne oder dürfe, als zur Kenntnis zu nehmen, wie wir als seine Geschöpfe uns verhalten und entscheiden würden. In der Tat, nicht Gott, sondern wir hätten dann vorherbestimmt. Scharf formuliert, aber wir sehen an so vielen Stellen in der Bibel, dass Gott der war, der aktiv vorherbestimmt hat und nicht einfach nur passiver Beobachter war. Und so ist es auch in Römer 8, Vers 29 hier sprachlich so, dass Gott der aktiv Handelnde ist, der zuvor erkannt hat. Wenn man sich jetzt die Verwendung von diesem Wort anderweitig mal ein bisschen anschaut, dann sieht man, dass damit mehr zum Ausdruck gebracht wird, auch wenn es für uns schwer zu greifen ist, aber da wird mehr zum Ausdruck gebracht, als in Anführungsstrichen nur, dass Gott es vorher wusste. Das Wort für erkennen, was hier steht, das ist das Pendant zum hebräischen alttestamentlichen Begriff Yada. Und Yada ist ein Begriff, der wird viel verwendet im Alten Testament. Ich habe mal drei Stellen mitgebracht, wo er verwendet wird, zum Beispiel in 1. Mose 4, Vers 1, wo es heißt, und Adam erkannte seine Frau, Eva. Ja, und da ist Sexualität mit angesprochen. Oder in 1. Mose 18, Vers 19 heißt es über Abraham, dass Gott sagt, denn ich habe ihn erkannt, damit er seinen Söhnen und seinem Haus noch nach ihm befiehlt, dass sie den Weg des Herrn bewahren, Gerechtigkeit und Recht zu üben, damit der Herr auf Abraham kommen lässt, was er über ihn geredet hat. Und Amos 3, Vers 2 seht ihr, da heißt es über Israel, dass Gott sagt, nur euch habe ich von allen Geschlechtern der Erde erkannt, darum werde ich an euch alle eure Sünden heimsuchen. Und in allen drei Stellen hier ist mit diesem Erkennen nicht nur ein bloßes Wissen gemeint, ein theoretisches bloßes Wissen, sondern es geht hier um eine Beziehung, die aktiv jemand aufgebaut hat. Jemand lässt sich aktiv in Liebe auf jemand anders ein, er sucht jemand auf. Adam gegenüber Eva, Gott gegenüber Abraham, Gott gegenüber seinem Volk, dass er sich aus freien Stücken erwählt hat als sein Eigentumsvolk. Und auch wenn wir uns die Verwendung von diesem Begriff zuvor erkannt im Neuen Testament dann anschauen, dann sehen wir im Römerbrief und im 1. Petrusbrief ein bisschen klarer, wie er verwendet ist. Da heißt es im Römerbrief, also engerer Kontext, in Römer 11, Vers 2 in der ersten Hälfte, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Gemeint ist Israel, kommen da auch irgendwann noch hin, ja, das Volk Israel, dass er sich ganz klar als sein Eigentumsvolk erwählt hat. Das sehen wir in der ganzen alttestamentlichen Geschichte. Und dabei war es Gott selbst, der sich über dieses Volk erbarmt hat und es war nicht Israel, die etwas dazu beigetragen hätten. Und dementsprechend würde es hier keinen Sinn machen zu übersetzen in Römer 11, Vers 2, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, von dem er vorher gewusst hat, ja, sondern da ist deutlich mehr inbegriffen. Im 1. Petrusbrief wird dieses Wort auch verwendet. 1. Petrus 1, Vers 1 und 2 als Substantiv zunächst mal. Da heißt es, Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind, nach Vorkenntnis Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Und hier steht diese Paarung, ne, von auserwählt nach Vorkenntnis Gottes. Und mancher könnte wiederum sagen, okay, es ist einfach ein Vorwissen Gottes gemeint, also diese Vorkenntnis Gottes. Aber das Wort, das gleiche Wort wird in der Verbform wieder aufgegriffen in 1. Petrus 1, Vers 20. Und da heißt es über Jesus, er, Jesus, ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten offenbart worden um euretwillen. Spätestens an dieser Stelle wird deutlich, dass Gott vor Grundlegung der Welt nicht nur rein theoretisch von Jesus als dem Lamm, das da kommen sollte, wusste, sondern dass Gott Jesus vor Grundlegung der Welt ausersehen hat als das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnehmen soll. Ja, das war kein, ich habe das dann irgendwie mal so gemacht, sondern er hat das so bestimmt. Das ist sein souveräner Plan mit der ganzen Weltgeschichte. Und wenn wir mit diesem kleinen Wortstudium zu Römer 8, Vers 29 zurückkehren, dann scheint mit denen, die er vorher erkannt hat, deutlich mehr im Begriffen zu sein, als nur ein bloßes Vorwissen Gottes. Und die Schlachter 2000 übersetzt an dieser Stelle deshalb auch, denn die er vorher ersehen, denn die er zuvor ersehen hat. Das bringt eigentlich den Gedanken, der hier gemeint ist, noch ein bisschen besser zum Ausdruck. Gott hat Menschen im Voraus ausersehen, oder man könnte auch sagen, auserwählt, dass sie zu seinen Kindern werden sollen. Und er hat sie ausersehen mit einer Bestimmung, und die ist in Vers 29 in der zweiten Hälfte beschrieben, die hat er auch vorherbestimmt, im Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das heißt, Gott hat schon von jeher festgelegt, dass wir als Christen seine Kinder sein sollen und werden sollen und dass wir Christus gleichförmig sein sollen. Mit diesem Ausdruck hier über Jesus, dass er der Erstgeborene sei oder Erstgeborene ist, soll seine absolute Vorrangstellung ausgedrückt werden. Also er ist der Erstgeborene, der besonders zu ehren ist, der auch der eigentliche Erbe ist, aber der bereit ist, sein wunderbares Erbe mit uns als seinen Brüdern und Schwestern zu teilen. Das haben wir in Römer 8, Vers 17 schon gesehen, auch im Zusammenhang dieses Textes. Und das ist ja außergewöhnlich, ne? Das ist nur so ein Nebengedanke, den wir jetzt gerade aufmachen, aber es ist außergewöhnlich, dass wir Jesus hier als, ich sag's mal so, unseren großen Bruder beschrieben sehen. Das sagen wir eigentlich nie, ne? Ist auch irgendwie komisch, weil es ist ja unser Herr, aber so ist ja hier beschrieben, der Erstgeborene unter den Brüdern. In Hebräer 2, Vers 11 heißt es über Jesus, dass er sich nicht schämt, uns Brüder zu nennen. Krasser Gedanke eigentlich, ne? Weil wir eigentlich überhaupt nicht passend sind zu seiner Familie, aber er schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen, weil er uns passend gemacht hat. Okay, gehen wir zurück zu den Fragezeichen, die in euren Köpfen jetzt wahrscheinlich vorherrschen könnten, wenn es tatsächlich so sein sollte, dass Gott Menschen zuvor ersehen oder erwählt hat. Und es gibt so viele Fragen, die einem durch den Kopf gehen können, und ich will vier große Fragen ganz kurz anreißen, weil sonst sitzen wir den Rest der Woche wahrscheinlich noch hier. Wir können auch gerne weiter darüber sprechen nachher. Erste Frage, und das ist wahrscheinlich die, die den meisten einen ganz großen Knoten im Kopf verschafft, ist die Frage, haben Menschen dann gar keine Entscheidungsfreiheit bzw. Verantwortlichkeit? Ne? Warum ist das für uns so eine große, schwierige Frage? Ja, weil es klare Aussagen gibt in der Bibel, die direkt an den Menschen appellieren und die auch von seiner Verantwortlichkeit sprechen. Für mich ist es unumstritten, dass es in der Bibel zwei Perspektiven gibt dazu und dass die Bibel beides lehrt. Sowohl das souveräne Wirken Gottes in der Errettung, indem er durch seinen Geist Menschen von Sünde überführt, indem er durch seinen Geist lebendig macht, indem er Totes zum Leben erweckt, was kein Mensch tun kann. Ja, aber auf der anderen Seite lehrt die Bibel auch ganz klar die hundertprozentige Verantwortlichkeit des Menschen. Wenn Jesus selbst zum Beispiel in Markus 1, Vers 15 sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. So, es gibt also zweimal 100% in der Bibel, nicht nur in dieser Frage, sondern auch in anderen, aber bleiben wir bei dieser, das hundertprozentige Wirken Gottes und die hundertprozentige Verantwortung des Menschen, wenn es um Errettung geht. Das Problem für uns, was sich jetzt aufdrängt, ist, wir können nicht zweimal 100% denken. Das ist für uns der Casus Knactus. Ja? Aber nur, weil es nicht in meine Logik passt, kann es trotzdem wahr sein. Und ich darf nochmal daran erinnern, an das Bild vom Anfang, ja? Der Blick hinter die Kulissen. Wir sehen nur einen Teil und wir sehen nicht alles. Und wir können spekulieren und versuchen, das irgendwie reinzukriegen in unser Denken. Aber es funktioniert nicht. Wir sehen noch nicht alles, wir verstehen noch nicht alles. Aber wir werden verstehen, davon bin ich überzeugt. Und wir sehen diese beiden Perspektiven von Gottes Wirken und auf der anderen Seite menschliche Verantwortung, sehen wir manchmal ganz nah beieinander sogar in nur einem Kapitel. Zum Beispiel in Johannes 3, worauf wir jetzt nicht eingehen, setze ich euch einen Hauskreisleitfaden. Da sehen wir das aber zum Beispiel auch in Apostelgeschichte 13, Vers 44 bis 48. Und diese Verse, die wollen wir einmal lesen. Da heißt es, Apostelgeschichte 13, ab Vers 44. Am nächsten Sabbat aber versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Als aber die Juden die Volksmenge sahen, wurden sie von Eifersucht erfüllt und widersprachen dem, was von Paulus geredet wurde, und lästerten. Paulus aber und Barnabas sprachen freimütig: Zu euch musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden, weil ihr es aber von euch stoßt und euch selber des ewigen Lebens nicht für würdig haltet. Siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. Denn so hat uns der Herr geboten: Ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, dass du zum Heil bist bis an die Enden der Erde. Als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn und es glaubten, so viele zum ewigen Leben verordnet waren. Kurz der Zusammenhang, der Kontext. Paulus und Barnabas sind in Antiochia in Pisidien und sie verkündigen dort das Evangelium. Und dann sehen wir eine Reaktion von zwei Gruppen, von den Juden, über die es heißt in Vers 46, weil ihr aber das ewige Leben von euch stoßt, beziehungsweise weil ihr es aber von euch stoßt, das Evangelium, und euch selber des ewigen Lebens nicht für würdig haltet. Das ist eine Reaktion darauf und wir sehen an dieser Stelle eine ganz klare Verantwortlichkeit und einen aktiven Willensentschluss von Menschen. Ja? Ich glaube, das wird ziemlich deutlich hier. Und demgegenüber steht in Vers 48 dann aber eine Aussage, wo es über die Menschen aus den Nationen heißt, dass die glaubten, so viele zum ewigen Leben verordnet waren. Und da steht für verordnet ein Begriff, der auch bestimmt heißen kann oder übersetzt werden kann. Ja. Das heißt, wir sehen in diesen vier Versen beide Perspektiven und beide sind zu 100% wahr. Und nun lässt sich das mit unserem Verstand nicht so einfach fassen, aber wir sollten uns mehr damit beschäftigen, was unsere Verantwortung und unsere Aufgabe ist, als was Gottes Aufgabe ist. Ja. Der wird seine Sache machen, aber wir sollten das, was uns aufgetragen ist, daran sollten wir uns festhalten, darauf sollten wir uns konzentrieren. Wir sollten uns mehr darauf konzentrieren, was wir wissen, als groß darüber zu spekulieren, was wir nicht wissen. Ich glaube, damit sind wir gut beraten, auch in der Evangelisation. Es gibt eine Illustration, die das vielleicht ganz gut zusammenbringt, auch wenn es nicht alle Fragen und Spannungen löst, die es da gibt. Das ist die Illustration, dass wir uns vorstellen würden, wir wären hier in dem Raum und wir wären im Bereich der Welt. Wir wären ungläubig noch, ja. Und wir sind hier und wir würden als Ungläubige herumlaufen und dann gibt es da diese Tür. Und auf der Tür, da steht dieser Appell: Kehr um und glaub an das Evangelium. Oder tu Buße und glaub an das Evangelium. So, und jetzt könnten wir als ungläubige Menschen, wir laufen da, wir sehen das vielleicht, wir ignorieren das, wir gehen da vorbei oder wir reagieren darauf und es ist unsere Verantwortung. Und wenn du darauf reagierst und zum Glauben kommst, dann gehst du durch diese Tür und du drehst dich um und schaust oben auf den Türrahmen und da steht: Auserwählt vor Grundlegung der Welt. Und das ist Gottes Wirken und das ist Gottes Perspektive. Und es passt nicht in unsere Logik, aber Gottes Wirken schließt unsere Verantwortung nicht aus. Das ist das, was ich denke, was wir in der Bibel sehr klar eigentlich sehen. Zweite Frage, die man sich stellen könnte: Was ist denn mit denen, die sich zwar gerne bekehren wollen, aber das nicht können? Dieser Gedanke kommt uns schnell in den Sinn, aber das ist eine rein theoretische Überlegung, weil diese Menschen gibt es gar nicht. Ja, das ist einfach, was wir uns so theoretisch dann überlegen. Aber allein, wenn jemand nach Gott fragt oder sucht, dann ist das schon ein Wirken Gottes. Warum? Römer 3, Vers 11 hat uns gesagt, da ist keiner, der Gott sucht. Das heißt, von uns aus tun wir das auch gar nicht. Ne? Und wenn ein Mensch anfängt, Gott zu suchen und ihn von ganzem Herzen sucht, dann wird Gott sich von ihm finden lassen. Da haben wir klare Aussagen zu. Und zum Beispiel sagt Jesus in Johannes 6, Vers 37, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. So, und da dürfen wir uns dran festhalten, da dürfen wir uns drauf besinnen. Ich bin mir sicher, dass kein Mensch eines Tages vor Gottes Thron mit ihm anfängt zu diskutieren und sagt: Ja, ich hätte mich gerne bekehrt, aber ich durfte ja nicht. Ja, du hast mich ja nicht gelassen. Das wird nicht passieren. Dritte Frage, die man sich stellen könnte: Warum hat Gott gerade mich erwählt? Und woher weiß ich überhaupt, dass ich erwählt bin? Erste Frage, ja, also, oder die erste Hälfte der Frage: Warum hat er gerade mich erwählt? Es gibt keinen Grund in dir oder in mir, warum wir erwählt wären. Es gibt keinen. Ja? Wir sind weder schlauer, noch in irgendeiner Weise besser, noch haben wir größeres Potenzial, noch haben wir einen größeren Mehrwert für Gott oder sonst was. Mit anderen Worten, der Grund ist allein Gottes Gnade und sein Entschluss. Ne? Gott hätte mich nicht retten müssen, aber er wollte das. Und der Grund, der ist nicht in mir zu finden, sondern in ihm. Und deshalb gibt es auch nur Grund, ihm zu danken. Und woher weiß ich, dass ich erwählt bin? Wenn ein Mensch Jesus zum Herrn und Retter seines Lebens macht, zum Glauben an ihn gekommen ist, wiedergeboren ist, den Geist Gottes bekommen hat, dann gilt für ihn, dass er erwählt ist. Um es anders auszudrücken, es gibt im Neuen Testament keinen wahren Gläubigen, der nicht erwählt wäre. Es gibt keinen, auf den nicht Epheser 1, Vers 3 bis 5 zum Beispiel diese Beschreibung dort zutrifft. Ja? Das wird gar nicht getrennt in der Bibel zwischen Erwählte und Nicht-Erwählte. Jeder Gläubige ist erwählt. Und wenn du gläubig bist, bist du erwählt, auch wenn du es nicht verstehen kannst. Vierte Frage. Ist Evangelisation dann nicht vollkommen überflüssig? Also, wir machen in 2 Wochen Evangelisation, schicken wir Markus Wesch jetzt eine Nachricht, sagen, kannst zu Hause bleiben, bringt eh nichts. Nein, absolut nicht. Weil die Bibel die volle Verantwortlichkeit des Menschen lehrt und Gott an jeden Menschen appelliert, umzukehren und an Jesus zu glauben. Deshalb evangelisieren wir. Und Paulus, der uns wahrscheinlich mit am meisten schwere Kost über Erwählung geschrieben hat, ist zugleich der größte Missionar, der Menschen zum Glauben geführt hat und ganz breit unterwegs war in der Evangelisation. Oder Jesus, und das finde ich so beeindruckend, Jesus in Johannes 6, wir hatten das in der Johannesreihe, in Johannes 6 predigt Jesus zu Menschen, von der er vorher schon wusste, dass sie nicht glauben würden und dass es der Geist Gottes ist, der lebendig macht und dass sie nur zum Glauben kommen, wenn der Vater sie zieht. Und er predigt zu ihnen, obwohl er das wusste. Und wie viel mehr sollten wir dann predigen, die wir das nicht wissen? Also ehrlich gesagt, ich hätte an seiner Stelle einfach dann gesagt, ja gut, das kann ich mir dann sparen. Ja, aber wir wissen es nicht und deshalb sollten wir umso mehr von Gott gebrauchen lassen. Gott will deine und meine Stimme dazu gebrauchen, dass Menschen das Evangelium hören, dass sie zum Glauben kommen. Und ehrlich gesagt ist es ja auch so, wenn wir in die ganz praktische Evangelisation gehen, dass wir merken, wir sind sowas von angewiesen auf Gottes Wirken. Du erzählst zwei Menschen genau das Gleiche, die stehen nebeneinander, ja, und du erzählst ihnen das gleiche Evangelium, genau so. Und bei dem einen geht es durchs Herz und er bekehrt sich und bei dem anderen nicht. Und wir merken, wie abhängig wir doch sind von Gottes Wirken in der Evangelisation. Wir haben es nicht in der Hand. Und wenn Gott dann nicht wirkt, passiert da auch nicht viel. Theoretisch könnte man als fünfte Frage anführen, das ist eine schwierige, ist das nicht ungerecht von Gott? Ja, und die klären wir jetzt nicht. Die ganz kurze Antwort ist nein. Und wir werden in Römer 9 nochmal darauf zu sprechen kommen, weil da wird das diskutiert. Aber ganz nüchtern beschrieben können wir darauf festhalten, dass wir als sündige Menschen Gott gegenüber ja nichts anderes beanspruchen können als ewige Verdammnis und als gerechte Strafe für unsere Sünde. Wir haben kein Recht auf irgendetwas anderes. Wenn Gott nun manchen seine Gnade schenkt, dann ist das nicht unser Recht, sondern seine Gnade. Und deshalb ist es nicht ungerecht, dass Gott das tut. Er kann machen, was er will. Streng genommen müsste man eigentlich sagen, in Christus behandelt Gott uns ungerecht. Ja, weil wenn er uns gerecht behandeln würde, dann müsste er uns in die Hölle schicken. Und ich weiß, dass das Thema von Gottes souveränem Wirken in der Rettung bei vielen große Unruhe auslöst. Vor allem dann, wenn wir an andere denken, die möglicherweise nicht das Privileg haben, von Gott erwählt worden zu sein. Und wir verstehen das dann nicht. Und es betrübt uns. Und es ist gut und es ist richtig, dass uns das betrübt. Und wir sollten wissen, dass Jesus selbst ja sogar über die Verlorenheit von Menschen innerlich sehr bewegt war und es ihm das zu Herzen gegangen ist. Das heißt, Jesus hat genau die gleiche Haltung wie wir dazu. Aber dort, wo wir den Blick von anderen mal wegrichten und uns jetzt nicht im Vergleich zu ihnen sehen, ich glaube, da können wir in Staunen und in Anbetung kommen über dieses Thema. In dieser Überlegung, was für ein Wunder ist das bitte? Er rief mich. Ausgerechnet mich. Völlig unverdient. Ja, wie aus dem Nichts. Und wenn ich mich heute frage, warum bin ich eigentlich hier und warum bin ich eigentlich Kind Gottes geworden, dann können wir, glaube ich, nur staunend auf unser eigenes Leben zurückschauen und sagen, weil Gott mich gefunden hat. Weil er meine Augen und meine Ohren und mein Herz geöffnet hat und das Evangelium durchgedrungen ist. Ja, ich habe mich bewusst bekehrt, aber er hat mich überführt. Er hat mich glauben lassen. Er hat mich errettet. Wie Jesus das in Johannes 15, Vers 16 sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, sagt er zu seinen Jüngern. Und wenn ich sein erwähltes Kind bin, dann darf ich sicher wissen, dass er mich liebevoll und souverän durchs Leben führen wird. Das ist der Bezug zu Römer 8, Vers 28. Ja, weil Gott lässt seine Kinder, seine erwählten Kinder, lässt er nicht fallen und er führt uns durchs Leben und darüber kann ich eine Sicherheit haben, dass er es gut tun wird und ich kann noch eine andere Sicherheit haben, nämlich, dass er mich sicher ans Ziel bringen wird. Und das führt uns zu unserem letzten kurzen Punkt, der heißt Ruhe in Gottes souveräner Vollendung und es geht um den Vers 30. Wir haben noch drei Glieder in unserer Kette, die eigentlich eine ganze eigene Predigt wert wären. Nachdem zuvor erkannt und vorher bestimmt, in Vers 29 heißt es dann in Vers 30, die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Die drei uns fehlenden Glieder noch sind berufen, gerechtfertigt und verherrlicht. Und berufen und gerechtfertigt gehört eigentlich noch in den Bereich der Errettung, zu diesem Punkt. Im Evangelium ruft Gott zunächst mal jeden Menschen, aber ob dieser Ruf wirklich wirksam ist oder ob wir darauf reagieren, das liegt an uns. Wir erinnern uns nochmal, ob du an dieser Tür vorbeigehst, an diesem Appell, tu Buße und glaube an das Evangelium, oder ob du durchgehst, das ist deine Sache. Bei Kindern Gottes wird es so sein, dass ihnen dieser Ruf des Evangeliums irgendwann durchs Herz dringt und sie verstehen, Gott meint mich. Gott ruft mich. Er lädt mich ein, durch den Glauben an seinen Sohn Jesus Christus zu seinem Kind zu werden. Und ein Kind Gottes wird diesen Ruf annehmen, wird darauf reagieren. Und wenn ein Mensch diesen Ruf hört und zum Glauben an Jesus kommt, dann wird er, so heißt es hier, gerechtfertigt. Das ist das nächste Glied dieser Kette. Das heißt, von Gott durch Jesus für gerecht erklärt. Wir sind vor Gott gerecht. Das hatten wir in Römer 3, Vers 21 bis 26 in der Predigt ausführlicher betrachtet. Und gerade im Römerbrief in Kapitel 3, so der letzten Hälfte, Kapitel 4 und 5, ging es ja sehr stark um Gerechtigkeit aus Glauben. Und wir führen uns nochmal diese wunderschönen Verse aus Römer 5, Vers 1 und 2 vor Augen, die hier mit anklingen, wo es dann heißt, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Und hier in Römer 5, Vers 1 und 2, wie auch sprachlich in Römer 8, Vers 30, wird deutlich, dass wir in Christus bereits gerechtfertigt sind. Nicht werden, sondern sind. Das ist abgeschlossen. Das ist in Christus bereits Realität für uns. Und wie genial ist das bitte zu wissen, ja? Wenn du Kind Gottes bist, dass du wissen darfst, du bist gerechtfertigt und du hast Frieden mit Gott. Das ist Realität, das ist Fakt. Und dann in Römer 5, Vers 2 am Ende ist auch was angesprochen, was in Römer 8, Vers 30 wir auch wiederfinden. Wenn es da heißt, die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Und dieses verherrlicht ist im Griechischen auch in der Zeitform geschrieben oder sprachlich so ausgedrückt, dass das eigentlich schon geschehen ist. Ja, dass das bereits vollendet ist, dass das fertig ist. Nicht mehr rückgängig zu machen auch damit. Gleichzeitig wissen wir, dass wir als Kinder Gottes noch nicht verherrlicht sind. Wir hatten das. Wir seufzen, wir warten und wir hoffen noch. Das hat uns der Abschnitt vorher ja gelehrt. Noch haben wir diesen sterblichen Leib und noch sind wir nicht beim Herrn in seiner zukünftigen Herrlichkeit, wovon in Römer 8, Vers 18 die Rede war. Aber was hier so genial ist, an dieser Stelle für uns als Kinder Gottes ist, wenn Gott mich als sein Kind durch Christus bereits verherrlicht beschreibt, ja, als abgeschlossenes Ding, dann kann ich doch absolute Gewissheit meines Heils haben. Sonst könnte Gott das doch gar nicht so sagen. Und darin kann ich Ruhe finden, in der Vollendung, in dem Gott, der in mir das gute Werk angefangen hat und der es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. So heißt es in Philipper 1, Vers 6. Diese Kette hier, die ist so ermutigend, wenn man sieht, wie sie ineinander verstrickt ist. Und ich will nochmal abschließend Benedikt Peters zitieren, der so schön ausdrückt, er nennt nur vier Glieder jetzt an dieser Stelle, zuvor bestimmt, berufen, gerechtfertigt, verherrlicht. Diese Werke Gottes hängen zusammen wie die Glieder einer Kette. Gott hat zuvor bestimmt, Gott hat berufen, Gott hat gerechtfertigt, Gott hat verherrlicht. Der Anfang, der Weg und das Ziel sind von Gott gesetzt. Jedes Glied dieser Kette ist so stark wie derjenige, der es geschmiedet hat, Gott. Das bedeutet, dass kein Glied reißen kann. Und das wiederum bedeutet, dass die Kette nie reißen kann. Und das ist so ermutigend. Ja, das ist Gewissheit unseres Heils. Wir haben heute Morgen das Thema uns angeschaut, das da hieß Ruhe in Gottes Souveränität. Und das war mit Sicherheit kein leichtes Thema. Das haben wir wahrscheinlich alle gemerkt heute Morgen. Ja? Aber wir haben uns dazu angeschaut, diese drei Aspekte. Ruhe in Gottes souveräner Führung. Erstens, zweitens, Ruhe in Gottes souveräner Errettung. Und drittens, Ruhe in Gottes souveräner Vollendung. Und nun hat dieses Thema ganz viel Potenzial, uns in Unruhe zu versetzen. Aber ich darf nochmal auf das Bild vom Anfang verweisen. Dieser kleine Blick hinter die Kulissen. Gott hat uns bisher nicht alles wissen und sehen lassen, was es zu wissen gäbe und was wir gerne wissen würden, ja, sondern wir sehen nur einen kleinen Blick, kleinen Ausschnitt, kleiner Blick hinter den Vorhang. Und es liegt nun an uns, ihm Glauben und Vertrauen zu schenken, auch wenn ich mit meiner Logik nicht alles erfassen kann. Aber unterm Strich ist er ja dafür Gott und nicht ich. Und das ist so eine Grenze, die ist manchmal gar nicht so leicht zu akzeptieren für uns. Aber wir müssen das, glaube ich, lernen. Und ich freue mich sehr auf den Tag, wenn wir eines Tages sehen und verstehen und ihn nur noch anbeten werden über diese Thematik, über seine Souveränität. Solange gilt es mit aller Demut, die bekannten Verse aus Sprüche 3, Vers 5 und 6 zu beherzigen, was sowohl in Bezug auf die großen theologischen Fragen eine gute Stoßrichtung ist, als auch auf die Herausforderungen unseres alltäglichen Lebens. Da heißt es in Sprüche 3, Vers 5 und 6, hier seht ihr nochmal dieses Bild, ich schließe Sprüche 3, Vers 5 und 6, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand, auf allen deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Ich will gerne mit uns beten und ich lade euch an, dass wir zusammen aufstehen und vor unseren Gott treten.